es sollte ja mein freier Wille sein, die Taufe. Und wenn ich dann sage, nein, ich will nicht, dann bin ich weg, oder?
Das kommt ganz drauf an. Es kann schon sein, dass man dann immer wieder mal auch ermutigt wird, hey, jetzt wäre eigentlich schon ein guter Zeitpunkt zum Taufen und solche Sachen in sehr engen Gemeinschaften. Jetzt wäre langsam Zeit, diese Entscheidung zu treffen. Ja. Der freie Wille ist nicht unbedingt so sehr in Bezug auf wann die Entscheidung getroffen wird, sondern dass sie getroffen wird. Ja.
Stammtisch. Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung sagen kann
und sie auch mal verändern.
RefLab. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter von der Zeitung Reformiert und bei mir ist heute der Ricky Neufeld. Herzlich willkommen, Ricky.
Vielen Dank, sehr schön da zu sein.
Ricky, du bist Pastor in der Mennonitengemeinde Schänzli in der Region Basel.
Das ist so.
Und wir sind heute da auch ein bisschen anlässlich von einem sehr grossen Jubiläum, nämlich 500 Jahre Täuferbewegung, die ja da zu Zürich den Ursprung genommen hat. Vielleicht gerade mal zuerst, du bist in Paraguay geboren und aufgewachsen. Was haben dir die Täufer von Zürich gesagt?
Genau, in Paraguay war uns die Geschichte der Täufer in Zürich sehr präsent, sehr gegenwärtig. Wir als Mennoniten in Paraguay gehören natürlich zu dieser Täuferbewegung, sind wohl die Erben von dieser Bewegung, sagen wir mal so, die am meisten Mitglieder heutzutage zählen. Und auch wenn jetzt meine Herkunft nicht direkt zurück in die Schweiz kommt, jetzt von meinen Vorfahren her, sondern meine Leute sind irgendwie in Norddeutschland, in Preußen zum täuferischen Glauben oder zum mennonitischen Glauben dazugekommen vor 300-400 Jahren etwa. Uns war dennoch immer sehr bewusst, wo das alles gestartet hatte und wie das gestartet hat und diese drei Persönlichkeiten, die jungen Wilden, wie das dann in dem einen Artikel von Reformiert hieß, Felix Manns und Georg Blaurock, Konrad Grebel, diese Namen, die kannten wir auch schon von unserer schulischen Zeit her, von der Bildung, die wir bekommen haben, die waren diejenigen, die damals den Start für diese Täuferbewegung ermöglichten. Insofern war das uns definitiv ein Begriff und man wusste immer, irgendwo ist unser Teil der christlichen Geschichte hier in Zürich gestartet.
Also was heißt das, wenn du von uns redest? Also das heißt, du bist in eine mennonitische Schule gegangen, du bist eigentlich in einer mennonitischen Bubble aufgewachsen, muss man sich das so vorstellen?
Ich würde sagen, es war zumindest eine Halbbubble. Ja. Sie ist nicht ganz isoliert und abgeschlossen gewesen, wie es andere mennonitischen Gemeinschaften definitiv erleben. Aber es ist schon so, ich bin in der Hauptstadt Paraguays aufgewachsen, Asunción. Das ist eine Stadt mit etwa 1.200.000 Einwohnern, alles Spanisch sprechend. Wir wohnten dort normal in Latein, also Spanisch sprechende Nachbarschaften, aber die Gottesdienste, die wir besuchten am Sonntag, die waren auf Deutsch zum großen Teil. Da wurde irgendwie der mennonitische Glaube auch durch die Migrationsgeschichte, die wir hatten, immer auf Deutsch weitergegeben. Und auch die Schule, die ich besucht habe, das war nicht wirklich eine klassisch mennonitische Schule, aber sie wurde von diesen Kirchen gesponsert und getragen. Und es war eine deutsch-spanische Schule, welches so viel heißt, dass wir mehr als alle anderen Schüler in Paraguay halt zusätzlich noch 7-8 Stunden Deutschunterricht in der Woche hatten. Und das neben den ganzen spanischen Fächern. Das heißt, ich bin so zweisprachig aufgewachsen in Paraguay und das war auch unsere Lebenswelt. Zum einen schon stark mit vielen Freunden, die an diese deutsche Herkunft auch hatten, aber gleichzeitig mit sehr viel Kontakt auch zu Menschen, die nicht aus dieser Glaubenstradition herkamen. Jetzt so in meiner Klasse zum Beispiel waren die Hälfte vielleicht aus dieser Gemeinschaft, aus dieser mennonitischen Gemeinde, Kirche und die andere Hälfte, das waren Expats oder andere Leute, die ihre Kinder in die Schule schicken wollten, um Deutsch zu lernen.
Und wenn du gesagt hast, die Täufergeschichte, der Ursprung von der Täuferbewegung ist sehr präsent gewesen. Mhm. Wie ist die Geschichte erzählt worden? Also was für eine Täufergeschichte hast du gehört?
Also in meinem Fall hat es definitiv auch damit zu tun, dass mein Vater täuferischer Theologe war. Er hat in einem Theologie unterrichtet in Paraguay, in einer theologischen Hochschule. Und da kriegt man das schon auch so ein bisschen mit der Muttermilch einiges mehr mit. Aber wir haben auch in unserer Schule oder auch in den Sonntagsschulen, in der Kirche doch auch Fächer, also sagen wir mal in der Schule auch Fächer gehabt, wo quasi Religionsunterricht war. Und da wurde unter anderem, also ich weiß noch, in der 9. Klasse, das war das Jahr, wo besonders Täufergeschichte auch unterrichtet wurde, neben vielen anderen Themen, die auch da kamen. Also da hat man das durchaus mitbekommen und natürlich auch in der Kirche durch die unterschiedlichen Lektionen oder Sachen, die immer wieder mal auftauchten, ja.
Also historisch gesehen ist es ja sehr stark, eben Felix Manz und Zwingli, das sind Gefährte gewesen, mhm. Und dann ist der Bruch gekommen, mhm. Durch den, man kann sagen, vielleicht so zwei zentrale Streitpunkte. Das eine ist sicher die Erwachsenentaufe gegenüber der Kindstaufe. Ja. Und das andere ist sicher der Streit Kirche-Staat, ja. Oder? Also der Täufer, der ganz stark gemacht hat, dass das eigentlich der einzige Gehorsam hat man dem Evangelium gegenüber, ja. Und nicht dem Staat. Mhm. Und das hat wahrscheinlich auch zu dieser furchtbaren Verfolgungsgeschichte geführt, mhm. dem Bruch, also eben, dass der Felix Manz ersäuft worden ist, ja. an der Limit, zumindest unter Duldung vom Zwingli, und mhm. eben da kann man darüber streiten, ob es nur Duldung oder Anordnung oder ob da der Zürcher Rat doch federführend war. Aber jetzt so eben die ganze Geschichte von mhm. eigentlich am Ursprung von der Reformation dabei sein, mhm. Auch sehr lang eigentlich im Einklang mit den Reformatoren unterwegs sein und dann der starke Bruch, die Verfolgungsgeschichte, die ja jetzt aus Sicht von der Täufer auch Opfer werden dann, ja. vom Staat und der Kirche. Wie präsent ist das gewesen, das Moment?
Also das ist definitiv sehr präsent gewesen. Also in unserer Geschichtserzählung in Paraguay ist auch diese Märtyrererfahrung sehr gegenwärtig. Von damals dem 16. Jahrhundert angefangen, also eigentlich schon angefangen in der alten Kirche natürlich, aber dann wird nochmal dieses Distinktiv auch gemacht vom 16. Jahrhundert, wo darüber auch immer wieder erzählt wurde und dann auch in so einer Art und Weise erzählt wurde, dass jetzt Zwingli und der Staat nicht groß getrennt verstanden waren, sondern dass die Täufer wirklich ein Opfer von Kirche und Staat quasi waren, dass sie
also
für einen Glauben
zuerst als reformatorische Bewegung verfolgt von der alten mhm. katholischen päpstlichen Kirche und dann quasi von den Reformatoren selber. Also es ist wie eine doppelte Verfolgungserfahrung.
Ja, ich glaube, die erste wird gar nicht mal so fest betont. Eigentlich mehr so die alte Kirche insofern, dass die Urkirche, dass die ersten Apostelgeschichte-Gläubige natürlich diese Verfolgungserfahrung machten.
Ach so, quasi die urchristliche.
Die urchristliche Erfahrung, genau. Und dazu kommt jetzt noch in meiner spezifischen Geschichte, meine Leute, also sagen wir mal meine Vorfahren, die sind ja mal von Preußen in die Ukraine gezogen, weil sie halt in Deutschland eben auch nicht toleriert worden sind. Die Geschichte kennt man nicht ganz so gut wie die Zürcher Geschichte, aber schon die Tatsache, dass dann sie von der Ukraine weiter nach Russland migriert sind und dass in der Oktoberrevolution dann am Anfang des 20. Jahrhunderts eine große Enteignung auch stattfand. In meinem Fall ist es ja so, dass meine vier Großeltern bei Nacht und Nebel quasi aus der Sowjetunion geflüchtet sind, 1930 herum, und viele ihrer Geschwister es, sagen wir mal, nicht geschafft haben aus Russland hinaus, und sie sind dann irgendwie in Paraguay aufgenommen worden. Das heißt, auch diese Verfolgungsgeschichte quasi, die damals in der Sowjetunion ihr Erleben prägte, ist fast noch präsenter als die Zürcher Geschichte, aber das ist alles so in einem Einklang irgendwie so erzählt worden, dass man dankbar ist, dass man heute den Glaube frei leben kann, man auch ein bisschen skeptisch war, ob das immer weiterhin so bleiben wird. Einfach aus dieser Erfahrung heraus, dass man in der eigenen Geschichte doch mehrmals für das, was man glaubt, groß einen hohen Preis zahlen musste, dass die eigene Gemeinschaft da wirklich auch runtergekommen ist. Und diese Erzählungen, ich meine, da kann ich mich noch gut an die Großeltern erinnern, die da auch ganz viel davon erzählt haben, mehr von Russland als von, sagen wir mal, die Anfänge hier in der Schweiz. Aber dieses Motiv vom Verfolgtsein, vom auf der Hut sein, vom nicht quasi toleriert werden oder den eigenen Glauben nicht frei leben zu können, ist schon ein sehr gegenwärtiges Motiv gewesen bei uns. Und gleichzeitig heutzutage merkt man dann 3 Generationen später, es ist einfach die Geschichte. Ja. Wir leben selbst in Paraguay, aber auch hier in der Schweiz natürlich heute an einem ganz anderen Zeitpunkt.
Also Paraguay ist denn das anders gewesen in dem Fall? Also weil die Geschichte ist ja auch eine von, dass der Staat und die Kirche, wo, wenn ich dir zulasse, eigentlich verschmolzen ist, immer ein findliches Gegenüber ist. Mhm. Oder eben wird maximal toleriert, wenn man sich ruhig verhält. Und es kann immer kippen.
Ja.
Ist denn das, also Paraguay ist ja jetzt ist ein katholisch geprägtes Land. Das ist ja jetzt, die Minoritätenerfahrung ist ja dort gleich. Ja.
Tatsächlich war die Erfahrung in Paraguay für die Mennoniten nochmal ganz eine neue Erfahrung, weil dort wurden sie erwünscht. Das war auch aus politischen Gründen in Paraguay so. Paraguay ist eigentlich als geografisches Landstück so in 2 Teile aufgeteilt. Da ist der nördliche Teil, der ist fast sehr, sehr wenig bewohnt. Es ist auch eine sehr harte Region dort. Es ist viel Dürre dort und Leute leben eigentlich prinzipiell nicht gerne dort. Es gab kleine Gruppen von Ureinwohnern, indigenen Stämmen, die dort noch so nomadisch lebten, aber auch eher in kleinen Teilen, weil es eine sehr lebensfeindliche Umgebung ist. Die Mennoniten, einige, die aus Kanada kamen, aber besonders diejenigen, die aus Russland kamen, meine Vorfahren, die suchten einen Ort, wo sie eine neue Bleibe finden konnten, als sie aus Russland weg mussten oder irgendwie dann geflüchtet sind. Und dann hat sich durch internationale Connections, auch mit Nordamerika, wo eben die Mennoniten ja auch sehr gegenwärtig sind, die sind mit der Regierung in Paraguay fast per Zufall ins Gespräch gekommen. Die wollten eigentlich eine neue Bleibe für diese Gruppe von Flüchtlingen in Argentinien suchen. Aber Argentinien war nicht interessiert. Und dann sind sie mal auf einem Schiff, auf dem Weg nach Argentinien, haben sie den Vizepräsidenten Paraguays getroffen, dieser Vertreter aus Nordamerika. Und der sah eine Chance, der dachte so, oh, deutschstämmige Bauern, das könnte noch spannend sein. Er hat sie inbrünstig eingeladen, doch nach Paraguay zu kommen. Und er wollte dieses nördliche Region besiedeln, weil da sonst keiner leben wollte. Unter anderem auch, weil Bolivien, welches im nördlichen Teil von Paraguay ist, sehr es auf diese Region abgesehen hatte. Und da gab es dann einen politischen Konflikt und die Paraguayer dachten, wir müssen da irgendwie Leute hinbekommen. Vielleicht wären ja diese Mennoniten eine interessante Freiwillige. Und da haben sie die eingeladen und dann gleichzeitig mit dieser Einladung auch ganz viele wie sagt man das, Privilegien zugesprochen. Nämlich mussten sie keinen Wehrdienst leisten, sie konnten ihre eigenen Schulen haben, sie konnten quasi das Leben so gestalten, wie sie wollten, haben ihnen ganz viel Land zur Verfügung gegeben an diesem Ort, wo sonst keiner leben wollte. Da haben sich die Täufer darauf eingelassen und also die Mennoniten, die aus Russland kamen und sind dort hingegangen in Gruppen von 3.000, 4.000 Menschen und haben dort ein neues Leben quasi aufgebaut.
Das ist ja ein Motiv, das sich ja so ein bisschen durchzieht, oder? Dass so wie mennonitische Landwirtschaftskommunen oder Kolonien sind, dann, wo gegründet wurde, werden. Also wir haben ja auch im Reformiert, das werde ich in der Shownote sicher verlinken, eine Reportage gemacht vor ein paar Jahren über so eine Kolonie in Belize, wo sehr, also wo man lebt wie im, vor 200 Jahren, also so ganz in sich geschlossen, mit einer Pflügen auf dem Feld, mit Ochs und so, also so ganz sehr rückwärtsgewandte oder sehr konservative Kolonie, die sich halten können. Also ist das vielleicht auch die Erklärung, dass sich dann so in sich geschlossene Kolonien haben wie eigentlich können abkapseln, eben durch die Privilegien im Sinn von machen, was ihr wollt, Hauptsache ihr sind da.
Hauptsache ihr trägt zur Wirtschaft bei und solche Sachen, ja.
Und wo dann dort ja die Staatsferne oder Mennonitier sehr eigen ist, wie willkommen ist, weil dann stören sie nicht, dann sind sie irgendwo dort und halten die Stellung, aber uns ist, oder?
Also, ja, das ist tatsächlich oft auch besonders in Südamerika eine Tendenz gewesen. Ja, es waren auch Diktatoren, die dann Paraguay eingeladen haben, die Mennoniten, die wussten dann, die machen kein Problem mit der Politik und solche Sachen, die kümmern sich um sich selbst und tragen im besten Fall zur Wirtschaft bei. Also in Paraguay sind die deutschstämmigen Mennoniten, und da mache ich immer sehr gerne eine Distinktion, weil es gibt in Paraguay auch sehr viele durch Missionsarbeiten sowas, sehr viele spanisch sprechende Gemeinschaften. Aber im öffentlichen Verständnis werden die Mennoniten immer als hellhäutig und deutschsprechend wahrgenommen und wirtschaftlich sehr, sehr erfolgreich. Ja. Und sie haben wirklich in Paraguay die ganze Fleisch- und Milchindustrie zum Beispiel richtig stark gefördert und auch aufgebaut. Was dort durchaus ein Thema war und ein bisschen eine andere Erfahrung, sagen wir mal, in meinem Aufwachsen gegenüber zum Beispiel dem, was in Belize damals auch erzählt wurde, oder was es auch aus Mennonitenkolonien in Mexiko immer wieder zu berichten gibt.
Die Filme, die man im Kino kennt, oder? Stellet Licht ist das, glaube ich.
Ja, stimmt, ja. Ja, die Aussprache war vor ein paar Jahren aus einer Mennonitenkolonie in Bolivien entstanden, ja. Es gab ein sehr distinktives Merkmal von den Mennoniten, die nach Paraguay gegangen sind, dass sie das zu einer Veränderung gebracht hat in ihrer Beziehung auch zum Rest des Landes. Und das hat damit zu tun, dass sie aus der russischen Erfahrung damals, wo sie auch in diesen ganz geschlossenen Kommunen lebten und höchstens russische Menschen als Arbeiter anstellten, meistens auch nicht sehr gut bezahlten. Aus dieser Erfahrung heraus, als sie nach Paraguay kamen und merkten, jetzt sind wir wirklich auch von Gott quasi gerettet worden und haben eine neue Chance gekriegt. Aus dieser Erfahrung heraus haben sie sich gesagt, wir müssen etwas anders machen als in Russland. Wir können nicht ganz so abgekapselt leben, sondern es ist uns auch wichtig, dass wir das Wohl des Landes suchen, ja. Und aus dem heraus ist ein sehr starkes Anliegen auch gekommen, die Liebe Christi, die uns motiviert, weiterzuleiten. Ich glaube, das ist aus dem Korintherbrief, denn die Liebe Christi bewegt uns. Das war so ein Motto, das sie sehr stark verinnerlicht haben, um auch besonders zum einen sozialdiakonische, aber auch missionarische Bewegungen in Paraguay zu machen, die nach außen gehen, die versuchen auch das Evangelium, von dem sie ergriffen waren, das sie als Leben entdeckt haben, weiterzugeben auch an die Bevölkerung. Und da sind in Paraguay eindrückliche Arbeiten auch entstanden, die gegen diese Abkapselung quasi ganz automatisch gewirkt haben und sehr viel Positives bewirkt haben, welches auch meine Erfahrung dadurch sehr anders machte. Ja. Also wir kennen alle diese sehr abgekapselten Mennoniten auch in Paraguay. Dort gibt es auch einige Kolonien, die sehr isoliert leben. Aber wir haben sie auch selber immer ein bisschen belächelt und merken, ja, wir haben so ein bisschen einen gemeinsamen Ursprung. Aber wir sind definitiv nicht so konservativ wie sie.
Eben, das ist ja dann sein, das ist ja nicht nur das Abkapseln, wenn man nach in diesen Kolonien bleibt, wo ja doch eben durch die Filme, durch die Bilder, durch die Reportagen sehr wirkmächtig sind. Mhm. Also wo wahrscheinlich auch das Mennonitentum stark assoziiert wird damit. Es ist ja nicht nur ein Abkapseln gegenüber einem Staat, sondern auch ein Abkapseln gegenüber einer Zeit. Oder gegenüber auch einer Theologie, die versucht, das Evangelium irgendwie zu verstehen und zu übertragen in die heutige Welt. Mhm. Es hat ja auch etwas sehr, ja, wirklich einfrührend. Und ich stelle mir vor, auch der Ausstieg aus so einer Gemeinschaft ist nicht so einfach
das zu finden. Das ist definitiv so, ja.
Wie ist das innerhalb von der mennonitischen Gemeinde? Also eben, du hast gesagt, ihr belächelt die, aber ist es auch etwas wo man sich daran stört und damit auseinandersetzt. Also weil es ja doch auch sehr viele problematische Elemente hat, oder? Also was Erziehung anbelangt, Züchtigung, ja. Ja, auch eine gewisse Intoleranz gegen unterschiedliche Lebensformen.
Ja.
Also hat es da eine Auseinandersetzung gegeben oder sind das, jetzt blöd gesagt, einfach die Freaks auf dem Land, die jetzt halt ihre Landwirtschaft machen und solange sie auf dem Markt gute Sachen verkaufen, ist uns das gleich?
Ja, das kommt, glaube ich, ganz darauf an, mit wem man spricht diesbezüglich. Also ich habe wahrgenommen, diese Dokus, die ja auch regelmäßig, also wir haben so über den Daumen könnte man fast sagen, einmal im Jahr kommt irgendwo eine Reportage, entweder ein Doku oder eine Zeitschrift oder sowas, die besonders über die sehr konservativen Formen und diese eingefrorenen Formen von Leben berichten. Und das scheint auch recht großes Interesse zu wecken, ja, weil meine, so wie sagt man das, Küchentisch-soziologische Beobachtung wäre, dass man hier Menschen sieht, die sind weiß, die sind ähnlich wie wir, die sind hell, aber die leben in einer so ganz anderen Welt als wir.
Das ist ja wirklich so ein Zeitsprung, den man hat. Oder? Das ist, als ob man irgendwie 200 Jahre zurück.
Ja.
Also wenn man, gut, wir wissen ja nicht, wie es die ist, aber wir stellen es uns so vor.
Und so ist es, ja. Und da ist eine Faszination, denke ich, in der allgemeinen Bevölkerung damit, auch eine Befremdlichkeit und Faszination, welches ja sehr oft sehr eng miteinander verbunden ist. Ich merke, die Mennoniten, die hier in der Schweiz heute leben, wie das dann der Artikel auch sagte, also man wird sehr lange suchen müssen, um hier in der Schweiz Mennoniten zu finden, die so wie das in diesen abgekapselten Kommunen leben. Das ist einfach nicht der Fall.
Aber hast du Leute zum Beispiel, kennst du Leute, die so aufgewachsen sind?
Ja, doch. Ich kenne auch Leute, die so aufgewachsen sind, aber das hat mit meiner weltweiten Verbundenheit zu tun.
Und die leben heute noch so? Oder gibt es eben den Ausstieg? Ist der möglich?
Also der Ausstieg ist sehr oft mit großen Kosten verbunden. Das ist eindeutig so. Und es ist leichter, wenn es sich eine Gruppe abkapselt. Paraguay hat auch mehrere solche Kolonien. Die eine heißt Sommerfeld, zum Beispiel ein sehr interessanter Name. Ja. Sommerfeld, da ist vor 30, 40 Jahren ist da mal ein Ausstieg geschehen. Sogar ein Pfarrer, ein Bischof, der hatte irgendwo gemerkt, hier irgendwie die Art und Weise, wie wir hier leben, was wir hier interpretieren über ein gottgefälliges Leben, das stimmt irgendwo nicht mehr ganz. Und er hat einen Ausstieg gewagt und mit ihm zusammen ist eine kleine Gruppe auch gegangen. Das hat ihnen das Leben sehr erleichtert. Und sie haben quasi eine neue Gemeinschaft gegründet, eine neue Gemeinde gegründet, in der heute meine Schwester zum Beispiel auch engeren Kontakt hat als ich, wo ich einige Cousinen habe, die dann auch hingezogen sind und da reingeheiratet haben. Und die haben eine viel offenere Haltung, viel weniger eng. Das sind nach wie vor eigene Schulen, die sie betreiben und so. Aber das geht weniger darum, dass man einfach nur das eigene eintrichtern kann, sondern oft ist auch dieses Anliegen, dass man den Glauben und auch durchaus die deutsche Sprache weitergeben kann. Das heißt, da habe ich Aussteiger kennengelernt und sie formen sich aber immer wieder mal auch gemeinsam in Gruppen zusammen und entwickeln neue Gemeinschaften. Und das ist halt schon eine Realität, der, wenn man auf die weltweite mennonitische Erfahrung schaut, diese Aussteiger hat es immer gegeben. Sehr oft waren sie einzeln und dann sehr isoliert, aber oft waren es auch Abspaltungen, wo eine Gruppe am Traditionellen festhalten wollte und eine andere Gruppe oder eine kleine Minderheit irgendwie eine Art von Erneuerung, eine Art von Weiterdenken, eine Art von Progressivität sich wünschte und es dadurch dann zu einem Bruch kam.
Aber es sind immer Gruppen. Also was ja interessant ist, also eigentlich der reformatorische Gedanke und sicher auch der täuferische ist ja, ich stehe allein vor Gott. Dass es starkes Individuum betont ist, durch die Erwachsenentaufe eigentlich noch stärker. Also ich, wo reformiert bin, reformiert sozialisiert, ich bin als Kind getauft, ich habe meine Kinder getauft und das ist das eigentlich der Gedanke vom ich bin neu mit reingegeben. Bevor ich selber kann denken kann, aber ich bin neu mit reingegeben und eben mit der Konfirmation entscheide ich mich dann, will ich da bleiben oder nicht. Das ist dann der bewusste Entscheid. Aber Taufe als Zeichen von dem, quasi eben bevor ich geboren war, hast du mich erkannt, oder? Das ist eigentlich der Gedanke. Und Täufer haben aber den Gedanken vom ich muss mich entscheiden, Ich bin auch auf eine Art allein
ja.
Mit meinem Entscheid. Ich habe noch viel stärker gemacht.
Ja.
Und jetzt scheint mir aber, wenn ich dir zuhöre, der Gemeinschaftsgedanke, und wir sind immer in Gruppen unterwegs, ja. Wir sind Kolonien, wir teilen alles,
ja.
Ist ja dann gleich ganz stark.
Du,
das ist so wie nebeneinander.
Ja, es ist eine nicht auflösbare Spannung, in der diese beiden Aspekte, die du da beschreibst, zum Vorschein kommen. Der mündige Glaube und das Recht, seinem eigenen Gewissen zu folgen, das war für die Urtäufer und auch durchgehend bis heute ein sehr hohes Ideal, ein sehr wichtiger Aspekt. Sie sagten auch damals noch, sie konnten mit ihrem Gewissen es nicht vereinbaren, in den Krieg zu gehen, und sonderten sich diesbezüglich der Mehrheitsmeinung quasi ab, die im 16. Jahrhundert stattfand. Und sie pochten sehr stark darauf, diese mündige Entscheidung, diese Gewissen, dieses Hören auf ihr Gewissen in Einklang mit ihrem Verständnis von der Bibel auch leben zu dürfen.
Genau, aber wenn ich jetzt so eine Reportage aus Belize lese, ja. Dann ist dort wenig Gewissensentscheid. Also da wachsen Kinder auf und die haben einfach die Spuren und die gehen am Sonntag in die Kirche und die werden ja nicht gefragt.
Und das hast du genau sagen wir mal, so beobachtet, wie ich das auch beobachte, dass diese Spannung zwischendurch einfach auch richtig herausfordernd ist, weil dieser mündige Glaube, und das habe ich damals auch so erlebt, der Menschen mit einem mündigen Glauben haben sich vergemeinschaftet, haben auch entdeckt, dass in der Gemeinschaft und im Teilen von der Gemeinschaft diese große Stärke und diese Berufung auch ist. Sie haben auch sehr stark schon früher, und das hat sich sehr oft durch die Jahre hindurch gezogen, dieser Aspekt vom Bann eingeführt, dass diejenigen, die, sagen wir mal, sich versündigen gegenüber der Bibel, zuerst nicht gleich ausgeschlossen werden, sondern auch ermahnt und mit ihnen gesprochen wird. Aber wenn sie, sagen wir mal, diesen Weg nicht weitergehen wollen, dann kam es sehr oft zu Trennung und zum Bann und zu dieser sehr schwierigen,
also du musst
zum Ausgestoßen werden. Genau, Bann ist eigentlich ein Ausgestoßen werden. Und dieses Dilemma, das haben die Täufer, denke ich, über die Jahrhunderte hinweg oft nicht so gut gelöst, muss ich ehrlich sagen. Ja. Und leiden auch heute noch ein Stück weit drunter, weil der Gemeinschaftsaspekt durchaus sich als ein sehr, sehr wichtiger und sehr großer Aspekt herauskristallisiert hat, der auch teilweise notwendig war, um überhaupt zu überleben in sehr schwierigen und auch hostilen Umfeldern. Gegenüber, da musste man sich irgendwie auch gut vergemeinschaften können. Aber eine Gemeinschaft, die kann nicht zu viel Individualität oder zu viel Mündigkeit austragen, besonders wenn sie sich irgendwie zusammenschweißen muss. Und du siehst auch, ich meine, so lese ich das, die frühen Bekenntnisse, die waren wahrscheinlich vieles damals auch sehr stark dualistisch geprägt. Mhm. Ja, also entweder du bist mit uns oder du bist gegen uns oder du bist entweder im rechten Glauben oder nicht im rechten Glauben.
Ja, bis und so. zum Schleitheimer
Bekenntnis. Das Schleitheimer, ich habe es auch gerade diese Tage nochmal gelesen.
Genau, gemerkt, das ist ja sehr stark reine Lehre.
Das ist reine Lehre und da ist sehr stark dieser Dualismus vorhanden, der auch nicht allen Anscheins nach nicht recht viel Raum für Diskussionen oder für Abweichungen lässt. Damit haben die Täufer, glaube ich, durch die Jahrhunderte hinweg immer wieder tiefe Schattenseiten auch an den Tisch gebracht und erlebt. Auch bis heute, also ich weiß nicht, wer hier alles heute zuhört, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es einige Zuhörende gibt, die wirklich sehr schwierige Erfahrungen mit Ausgrenzung in täuferischen und mennonitischen Gemeinschaften gemacht haben. Und da kenne ich selber persönlich recht viele, die solche Erfahrungen gemacht haben durch die Jahre hindurch. Das ist sehr, sehr bedauernswert und sehr tragisch. Also da ist oft auch nicht eine Kontinuität gegangen mit dem mit der Erlaubnis, dass Menschen innerhalb von der eigenen Gemeinschaft auch eng verbunden sein können und gleichzeitig diese Mündigkeit haben, in einigen Dingen doch recht anders zu glauben. Es ist schon so, dass die Täufer und die Mennoniten heutzutage sehr stark auch sagen würden, hey, wir sind sehr unterschiedlich. Wir haben auch unterschiedliche Schwerpunkte. Zum einen von einer Gemeinde zur anderen. Da hat sich die Mündigkeit recht gut durchgeführt, dass die Gemeinschaften an sich sehr sehr, also dass da nicht eine zentralisierte Hierarchie gibt, sondern dass die Gemeinschaften selber irgendwie ihren Weg gehen. Und gleichzeitig innerhalb von den Gemeinschaften ist es schon eine sehr große Herausforderung, diese, sagen wir mal, Mündigkeit schon nicht in dem Sinn, dass man Verantwortung für das eigene übernimmt, sondern dass man vielleicht auch sein Gewissen etwas anders, nach seinem Gewissen etwas anders lebt als der Bruder, der in der gleichen, oder die Schwester, die in der gleichen Gemeinschaft ist.
Also das heisst, dass die jahrhundertelange Ausgrenzungserfahrung wie so zu einer Eingrenzung geführt hat, also dass die eigenen Grenzen wie enger geworden sind. Also es ist ja wie beides, oder? Also einerseits durch die Verfolgung ist man ausgrenzt gewesen, hat aber auch gewisse Gemeinschaften haben ja wirklich etwas sehr enge Grenzen gesetzt.
Das ist absolut so, ja. Das ist absolut so, dass solche Gemeinschaften auch sehr, sehr, dass es einige von diesen Gemeinschaften gibt, die auch durchaus sehr enge Grenzen auch gesetzt haben. Und das hat wirklich auch ganz viel auch mit Identität natürlich auch zu tun. Ja. Wie wird denn die Identität auch geformt? Also sagen wir mal, diese Entscheidung zur Taufe war bei den Täufern auch gleichzeitig immer eine Entscheidung, zur Gemeinschaft dazuzugehören. Also
wenn ich jetzt in so einer eher engen konservativen Gemeinschaft, es sollte ja mein freier Wille sein, Taufe. Mhm. Und wenn ich dann sage, nein, ich will nicht, ja, dann bin ich weg, oder?
Das kommt ganz drauf an. Es kann schon sein, dass man dann immer wieder mal auch ermutigt wird, hey, jetzt wäre eigentlich schon ein guter Zeitpunkt zum Taufen und solche Sachen.
Sehr enge Gemeinschaften. Zeit für den Freien.
Jetzt wäre langsam Zeit, diese Entscheidung zu treffen. Ja. Der freie Wille ist nicht unbedingt so sehr in Bezug auf wann die Entscheidung getroffen wird, sondern dass sie getroffen wird. Ja. Und das, ich glaube, die Erfahrung, die macht man schon immer. Ja, ich meine, ich kann mich noch an meine Oma erinnern. Also ich selber habe zum Beispiel den Schritt der Taufe mit 18 Jahren gemacht. Und haben mir durchaus auch etwas mehr Zeit gelassen als andere Leute, die das sehr oft so mit 15 machten. Das gibt in vielen Gemeinschaften auch so.
Gibt es denn eine Untergrenze? Ab wann man darf?
Wiederum, das ist nicht, das ist von Kanton zu Kanton unterschiedlich, sagt man hier in der Schweiz. Ja. Das ist von Gemeinschaft zu Gemeinschaft sehr unterschiedlich. Aber es ist schon so, dass Kinder tendenziell nicht getauft wird, dass so 14, 15 eigentlich so der Zeitpunkt ist, wo man sagt, hey, dann finden die Gemeinden, die ich jetzt kenne, das ein
aber
guter
mit 20
Zeitpunkt.
Ist denn langsam auch Zeit?
Mit 20, da muss das schon eine sehr, sehr schöne, wie sagt man das, eine sehr schöne Bekehrungsgeschichte eigentlich sein. Also da musst du die wilden Zeiten, da sind natürlich alle happy, wenn du dann irgendwie mit 20 endlich den Weg gefunden hast. Definitiv mit, als ich dann 16, 17 war, ich weiß noch, wie meine Oma sagte, Reggie, das wäre doch eigentlich Zeit, jetzt langsam zu taufen. Und die Gespräche hatte ich gar nicht gern. Und ich habe mir einfach ein bisschen mehr Zeit gelassen, auch weil ich merkte, das ist eine Entscheidung, für die ich an dem Zeitpunkt nicht parat war. Ja. Jetzt in unserer Gemeinde erleben wir das wirklich so, dass das Schänzli, evangelische Mennonitengemeinde Schänzli in Basel, unsere Taufpraxis ist jetzt so, die Kinder, die machen ähnlich wie in der reformierten Kirche eine kirchliche Unterweisung. Wir sprechen im letzten Jahr der Unterweisung, was es heißt, die Taufe zu machen und führen mit ihnen Gespräche, ob sie, wie es bei ihnen steht, ob das etwas wäre, was sie wünschen würden oder ob sie sich noch Zeit lassen möchten. Und dann machen unsere Teenies dann diese Entscheidung, ob sie das jetzt wollen oder nicht. Und das geht so ab, dass wir einige Jahre sagen, habt einige Teenies, die sagen, ja doch, jetzt mit 15, 16 möchte ich das machen. Wir haben sehr viele Teenies, die kommen 2, 3 Jahre später und sagen, jetzt ist für mich ein Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, doch, ich möchte dieses öffentlich auch festmachen, dass dieser Glaube an Jesus Christus mein Glaube ist, dass ich mit ihm unterwegs sein möchte und ein Teil von dieser Gemeinde sein möchten. Einige lassen sich auch etwas mehr Zeit. Das ist jetzt innerhalb von unserer Gemeinde gar kein Thema, ob man sich da mehr Zeit lässt oder nicht diesbezüglich oder ob man auch bis sagen wir mal, zum Tod sich jetzt nicht taufen lassen möchte. Deswegen sind wir heute bei uns in der evangelischen Gemeinde Schänzli in einem Punkt, wo wir sagen, dass das trägt nicht davon ab, ob die Personen willkommen sind, ein Teil von dieser Gemeinschaft zu sein. Aber das ist auch für uns und das ist ein grundsätzliches Thema. Viele dieser Gemeinschaften sind tatsächlich auch einen Weg gegangen. Es gibt die Gemeinschaften, die wir aus den Nachrichten kennen, die allen Anscheins nach vor 200 Jahren irgendwann einen Entwicklungsstopp gemacht haben. Die große Mehrheit der mennonitischen Gemeinden weltweit, die gehen einen Weg, die machen Entwicklungen, die erleben das heutzutage anders als früher. Die distanzieren sich von bestimmten Überzeugungen. Das ist auch mein persönlicher Weg gewesen. Ich bin heute auch durch die Begegnungen und durch meine Reflexionen und durch das, was ich als wahr erkannt habe, an einem durchaus anderen Punkt, als dass ich vor 20 Jahren war.
Was sind das für Fragen?
Was sind das für Fragen? Ich glaube, eins von den ersten Dingen, die ich merkte, wo es bei mir einen großen Unterschied gegeben hatte, war auch in meiner Teenie und in den frühen Jahren von meinem Gemeindezugehörigkeit. Da war zum Beispiel diese ganze Frage von Ehen, die getrennt werden und was geschieht denn damit? Das war irgendwie wahrscheinlich auch durch mein Hochbringen, weil es das nicht so oft gab in unserer Gemeinde, eher eine Ausnahme war. Ein so ein Thema, wo ich dachte, hey, das sollte gar nicht geschehen, ja. Und spezifisch auch die Tatsache, dass Menschen, die dann getrennt sind oder geschieden sind, die sollten dann definitiv innerhalb von der Gemeinde nicht mehr große Verantwortungen übernehmen können. Das war irgendwo damals dieses Aspekt noch von, da muss ein Vorbild sein und solche Sachen. Das war irgendwie etwas, das ich mitbekommen habe und sehr Intus hatte. Und da weiß ich noch, wie ich in die Schweiz kam vor 14 Jahren und da war in der Gemeindeleitung, in der ich angestellt war als Pastor, jemand, der geschieden war. Und ich dachte damals noch, ich würde vielleicht 1-2 Jahre in der Schweiz sein. Also ich muss jetzt nicht groß urteilen, sondern ich beobachte das mal ein klein bisschen, wie das funktioniert und wie das so ist. Das war für mich befremdlich am Anfang. Und mit der Zeit hat sich mit dieser Person eine so unglaubliche, zum einen Freundschaft entwickelt, aber das war nicht mal das Ausschlaggebende, das den Unterschied bei mir machte, sondern auch die Erkenntnis, dass die Gaben, die dieser Person gegeben wurden von Gott, auch diese Gaben in die Gemeinde hineinzubringen, für diese Gemeinde so essentiell waren und so wichtig waren, dass diese Gemeinde auch überhaupt eine Entwicklung machen konnte, dass ich irgendwie merkte, hey, damals dachte ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, dachte ich, eine Person, die einen großen Bruch quasi gehabt hatte, die sollte vielleicht aus Vorbildsfunktion nicht mehr diese Gaben reinbringen dürfen. Aber das geht doch ganz, ganz anders mit der Erfahrung, die wir hier machen. Ja.
Irgendwo, also dass gerade der Bruch auch eine Erfahrung kann sein, wo...
Dass der Bruch der Erfahrung, das war eben das andere, natürlich, dass auch sehr groß dazu kam, also irgendwie wie der Glaube bei dieser Person gelebt wurde, das war für mich so berührend, das hat mich so inspiriert auch und hat einen definitiv einen ganz großen Perspektivenwechsel auch bei mir ausgeführt. Und das geht dann auch weiter, ja, in Fragen etwas später kam, änderte sich mein Verständnis auch zu Fragen rund um die Erfahrung queerer Menschen innerhalb von der Gemeinde, ja, wo ich heutzutage an einem sehr anderen Punkt bin als viele meiner Familie oder in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin. Und ich merke auch, da sind Begabungen, wo wir zu lange irgendwie Unrecht getan haben. Also Wandel in solchen Aspekten hat definitiv stattgefunden. Aber auch in meiner Hinsicht ein großer Wandel in Bezug auf ein sehr dualistisches Verständnis vom Glauben. Also dieser sehr starke richtig und falsch Verständnis, welches schon noch etwas prägender war bei mir damals. Das hat sich in vielen Dingen auch also sehr stark aufgeweicht, wo ich versuche heutzutage oder wo ich an einem Punkt bin heutzutage, viel mehr Ambiguität versuchen auszuhalten, Spannungen auszuhalten, Spannungen, die man früher vielleicht sehr gerne leicht auflösen wollte, zu merken, sehr, sehr viel Fruchtbares geschieht eigentlich im Aushalten von Spannungen. Und das hat ganz intensiv in meinem Glaubens- und Weltbild auch zu tun. Und ich sehe auch sehr viele Gemeinden, die das, so wie das, versuchen heute zu leben.
Die dann eine Entwicklung gemacht haben. Sind, wir haben es vorher vom ausgrenzt werden und auch vom Eingrenzen gehabt. Mhm. Wie viel Abgrenzen ist nötig bei dir? Also so, dass ich bin Mennonit, aber eben, ich bin nicht einer, der eher zu konservativ ist. Und, also spielt das auch eine Rolle?
Also Abgrenzung, wo meinst du jetzt?
Ja, dass du dich, wie von dem, wir haben ja vorher gehabt, welches Image oder welche Bilder man so mitbekommt, ja, von mennonitischen,
ja,
Gemeinden.
Ja, ja, genau.
Und wenn ich jetzt erfahre, du bist Mennonit, ja, wie stark ist bei dir auch der Impuls, dich abzugrenzen gegenüber diesen Bildern? Also, dass du sagst, ich bin Mennonit, aber...
Ja, aber nicht so wie die, meinst du?
Genau.
Hey, ich muss sagen, ich glaube, der ist bei mir nicht so fest ausgeprägt. Und das hat damit zu tun, dass ich nach wie vor in sehr guter Beziehung mit Menschen sind, die sowohl innerhalb von meinen mennonitischen globalen Familie, aber auch über die, sagen wir mal, täuferische Tradition in der weltweiten christlichen Familie, da habe ich eine Begegnung und da habe ich eine Beziehung mit Leuten, die sehr an einem anderen Punkt sind als ich. Und ich glaube, meine persönliche Erfahrung ist schon, dass ich relativ versöhnt bin damit. Ich bin zwischendurch sehr frustriert, das ist gar keine Frage, ja. Über bestimmte Aussagen, ich bin auch ab und zu aufgewühlt, wenn ich von Dingen höre, die im Namen des täuferischen Glaubens zwischendurch auch gesagt werden, wenn Sachen sehr stark noch in richtig und falsch aufgeteilt wird und wenig Flexibilität da ist, und sehr viel Urteilung, natürlich auch die Verurteilung, ja, das stecke ich jetzt nicht immer einfach nur mit links weg. Und dennoch muss ich schon sagen, ich fühle mich verbunden. Ich fühle mich nach wie vor verbunden, auch mit sehr andersgläubigen Menschen innerhalb von meiner Tradition. Und finde das jetzt für mich eine sehr wichtige Übung. Und die Frage von dieser Abgrenzung, das hat ja immer damit zu tun, wenn Leute dich fragen, hey, du bist ja irgendwie Mennonit oder sowas oder dies oder das. Das hat ja irgendwie mit der Fremdwahrnehmung auch zu tun. Ich hoffe jetzt eigentlich immer drauf, dass Menschen jetzt mich kennenlernen kommen und dann irgendwie dementsprechend mich einordnen. Und da habe ich bis jetzt meistens noch sehr gute Erfahrungen gemacht. Also eben, ich kann mich noch gut an eine Zeit in Bern erinnern, wo ich dort lebte. Und da war ein Mitbewohner, ein guter Freund von mir, der jetzt nicht kirchlich sozialisiert aufgewachsen war. Der wohnte mit mir zusammen, der wusste, dass ich Mennonit bin. Und wir hatten auch noch zwei andere Mennoniten, die mit uns wohnten. Und er war so der Außenseiter so quasi. Und sein Bruder hatte gerade eines von diesen Docs gesehen. Und er fragte ihn dann, hey, bist du dir sicher, dass du mit diesen Mennoniten zusammen wohnen willst? Und mein Freund musste halt irgendwie nur schmunzeln. Der fand, herrliches Zitat von ihm. Kann man, glaube ich, bei einem Stammtisch auch sagen. Er sagte, bei der Trauung von dem einen Freund, sagte er am Anfang, da wusste er noch gar nichts über Mennoniten. Er dachte nur einfach, die Menopause, das muss schon eine coole Sache sein. Klischee. Ein Flachwitz, genau. Da habe ich mit ihm und mit so vielen anderen Leuten die Erfahrung gemacht, dass wenn man einen kennenlernt, dann werden auch bestimmte Bilder auch auf den Kopf gestellt. Und am Ende des Tages ist das jetzt für mich persönlich ein durchgehend wichtiger Grundwert, auf Begegnungen zu setzen mit Menschen. Begegnungen zu setzen mit Menschen, die auch eine andere Herkunft und Prägung haben als ich. Und in den Begegnungen Dinge zu entdecken, die eigene Vorurteile vielleicht oder einige eigene Wahrnehmungen sprengen. Deswegen muss ich mich nicht so sehr abgrenzen, weil ich weiß, ich glaube, in den Begegnungen werden bestimmt neue Bilder aufkommen.
Mhm. Wir sind vielleicht so zum Schluss, wir sind ausgegangen von den Feierlichkeiten, 500 Jahre, ja, Täuferbewegung. Mhm. Es gibt ja den Mennonitischen Weltkongress, der jetzt in Zürich stattfindet. Dann.
Mhm. Eine ganz tolle Sache.
Genau, wo wahrscheinlich auch eine sehr bunte Gemeinschaft wird zusammenkommen.
Darauf zähle ich, ja, ja.
Jetzt, diese Feierlichkeiten finden ja durchaus auch im Licht von dem statt, dass es eben 2004 das Schuldbekenntnis, ja, gegeben hat, von der reformierten Landeskirche, wo ja, sich dazu bekannt hat, dass das ein Verrat am Evangelium, ja, war, Täufer, ja, zu folgen,
ja,
sie umzubringen.
Mhm.
Wie wichtig ist das für dich, für deine Gemeinschaft?
Also ich danke dir, dass du das nochmal ansprichst, Felix, weil ich muss schon sagen, die Geschichtserzählung, die hat oft in vielen Kreisen, besonders auch weltweiter Perspektive, da wurde ja die Geschichte immer wieder weiter erzählt, auch in den unterschiedlichen mennonitischen Kreisen, die hat sehr oft bei dieser Verfolgung Stopp gemacht. Und bei dem Unrecht, der getan wurde. Und auch selbst in der Schweiz noch über viele Jahre hinweg, ich kann mich noch gut erinnern, vor, was waren das jetzt, 12, 13 Jahren, als ich gerade frisch in der Schweiz war, ein Augenöffner für mich, war auch bei einem Teenie-Event, wo wir auch diese ganze Geschichte nochmal neu erzählten und spielerisch darstellten. Da kam ein Junge, der von der reformierten Kirche zu den Mennoniten mal gewechselt war, kam zu seiner Mutter und sagte, oh, ich wusste gar nicht, dass die Reformierten so schlimm waren, das sind ja unsere Feinde. Ja. Das hatte er mitbekommen nach dieser quasi Unterweisungszeit, die er da teilgenommen hat. Und die Mutter kam dann zu mir und sagte, Ricky, irgendwas machen wir falsch mit unseren Erzählungen, weil die Geschichte ist auch weitergegangen. Das war für mich auch ein Augenöffner zu merken, das stimmt. Teilweise sind noch in einigen Kreisen diese Verfolgungserzählungen, diese Unrechtserzählungen noch präsent. Es ist aber höchste Eisenbahn, da auch tiefer präsent zu machen, was an Versöhnungsarbeit in den letzten 20 Jahren, 21 Jahren da geschehen ist, wie viele Begegnungen da auch stattgefunden haben, wie viel Inklusion, wie freundschaftlich die Beziehung zwischen Mennoniten, Täufern und besonders auch den Reformierten, aber auch anderen Kirchen innerhalb von der Schweiz gegenwärtig ist. Meine Hoffnung für dieses Event ist, dass das wirklich stark auch betont wird und auch in die Wahrnehmung von Mennoniten auf der ganzen Welt tief eingeprägt wird. Und ich muss schon sagen, also ich habe so ein bisschen mitbekommen für diese Feierlichkeiten, die sind ja nicht gerade kostenfrei, aber zu organisieren. Aber ich habe mitbekommen, mit was für einer Großzügigkeit sowohl die reformierte Kirche hier in Zürich als auch Staat, was da irgendwie an Sponsoren zusammengekommen sind, an Geldern. Das bewegt mich zutiefst, zu wissen, hier, es war nicht einfach nur eine Versöhnungssache, sondern da wurden wirklich auch Taten gefolgt. Das war auch ernst, auch wenn wir jetzt persönlich diese Verfolgung nicht erlebt haben. Die Nachfahren der Reformierten und die Nachfahren der Täufer von damals, die erleben Versöhnung nicht nur sondern wirklich auch in Taten. Und das ist für mich sehr bewegend. Ich hoffe, diese Botschaft kommt da, dringt da auch ganz fest durch. Weil wir sind heute an einem anderen Punkt persönlich hoffe ich auch, dass jemand die Täufer, da war auch vieles damals schon gelaufen, das nicht immer nur ganz optimal war und versöhnlich war. Und auch die Anerkennung muss immer wieder ins Bewusstsein bringen. Das braucht es, um irgendwie auch gemeinsam vorwärts zu gehen, ja, und ein Zeugnis zu sein der Einheit. Ja.
Gegen innen und nach außen.
Genau, es ist ja ein Bild dieser Einheit, die zu der wir als Christenmenschen berufen sind, als Christenkirchen, besonders die ja laut den Worten Jesu das Zeugnis ist, das für die Welt besonders stark ist. Und ich denke, in diesen heutigen polarisierenden Zeiten, die natürlich uns auch allen sehr viel Sorgen machen, ist dieses Zeugnis von Versöhnung, von Einheit in unserer Unterschiedlichkeit, die wir nach wie vor haben, ein sehr wichtiges Statement.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort.
Ah,
wunderbar. Herzlichen Dank für den Besuch am Stammtisch.
Hey, es war schön, hier mit dir auszutauschen. Vielen Dank für diese Einladung, so ein Vorrecht.
Sehr gerne. Danke fürs Zuhören und euch allen eine gute Zeit. Ciao miteinander.
Tschüss.